Dieser Podcast wird präsentiert von
Krieghoff,
Okasandu Jagdsafaris,
Familie Scheiring,
Autohaus Becker Thiemann,
Will und Apel.
So, man merkt schon, dass die Jäger aus dem deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich, dass die sehr gut ausgebildet sind an der Waffe. Also das kennen die von Jagdgästen aus anderen Ländern nicht so. Die gehen mit ihren Waffen zum Deutschen fahrlässig um. Man merkt auf jeden Fall, die Jäger, die jetzt gerade angesprochen haben aus dem deutschsprachigen Raum, die sind da unter gern gesehen, weil die wissen schon, die haben eine vernünftige Grundausbildung. Da, die kennen sich mit dem Bild da unten nicht aus. Aber sage ich mal, die Grundpunkte wie Sicherheit an der Waffe, die sind alle schon gegeben.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim FSW-Podcast. Mein heutiger Gast ist der liebe Josef Mang von Majoma Safaris. Herzlich willkommen bei uns im Studio in Hannover.
Hallo Max, danke für die Einladung. Freue mich schon auf unseren Podcast.
Ich habe mir gerade im Vorfeld so ein bisschen angehört, deinen ganzen Werdegang und was du alles schon so gemacht hast. Das ist ja relativ spannend, das ist ja so facettenreich. Deswegen hätte ich gesagt, für den Zuschauer, dass du da vielleicht auch noch mal einfach mal einmal anfängst, wie du überhaupt zum Jagen gekommen bist. Ich glaube, das ist nämlich eine coole Story.
Ja, wie bin ich zum Jagen gekommen? Also ich gehe seit 35 Jahren auf die Jagd. Ich komme eigentlich aus einer Nichtjägerfamilie. Habe mir dann mit meinen 15 Jahren, war vorher schon immer sehr naturinteressiert, in den Kopf gesetzt, die machen einen Jagdschein und meine Eltern haben das unterstützt. Und so war der Werdegang, den habe ich dann auch bestanden, logischerweise. Und mittlerweile sind bei mir in der Familie halt alle Jäger. Meine Söhne, Bruder, Lebensgefährtin, Eltern. Jetzt sind wir Jägerfamilie, vorher war sie der Erste.
Ganze Familie jagdlich geprägt, finde ich immer sehr, sehr spannend, weil das auch einfach dann bedeutet, dass da, sagen wir mal, dass man auch anders mit den ganzen Ressourcen praktisch aufwächst, um auch mit der, sagen wir, mit den Lebewesen und mit den Habitaten dahinter richtig umzugehen. Würdest du das sagen, das ist so?
Ja, klar ist das so. Also wir produzieren Fleisch, also wir produzieren ein Nahrungsmittel. Das schätzen wir natürlich. Mein Sohn ist nicht umsonst Metzger geworden. Und also wir haben von dem her die besten Voraussetzungen und wir nutzen das auch, klar.
Wie lange hast du jetzt den Jagdschein?
35 Jahre.
Das war ja damals noch, analogeren Zeit als heute. Heute ist ja viel digital und ich glaube, heute ist auch die Möglichkeit, sagen wir, sich beim Jagen so ein bisschen zu vernetzen, ist ja heute auch viel einfacher gegeben. Wie hast du das damals gemacht, sagen wir mal, auch um an Kontakte dran zu kommen und auch an Jagdmöglichkeiten?
Ja, es war nicht ganz so einfach, auf jeden Fall nicht so einfach im größeren Umfeld Kontakte zum Knüpfer. Wir hatten den Vorteil damals, wenn wir einen Jagdschein machen mussten, wir mussten natürlich schon ein Partnerrevier haben, also wo wir mitgegangen sind während der Ausbildung. Der Jagdschein hat ja noch ein Jahr gedauert zum Machen. Da hatte man schon ein wenig einen Anschluss, aber um weiteren Anschluss zu kriegen, war es schwierig, weil es, also WhatsApp, Instagram oder weißt du, Google, was gab es ja alles nicht. Bei mir, ich habe so gemacht, ich habe mir relativ schnell einen Hund gekauft, einen deutschen Jagdterrier, habe mich dann auf die Baujagd spezialisiert. Und zur damaligen Zeit war es bei uns so, gab es kein Schwarzwild. Da waren wir mit einem guten Bauhund waren wir gern gesehen und so habe ich meine Jagdkontakte gekriegt.
Ich sag mal, die Terrier-Leute, das sind natürlich auch immer zähe Hunde, genauso wie die Terrier selber. Vielleicht könntest du da ja mal was drüber erzählen, wie das oft da war, weil ich glaube, dass es heutzutage das auch gar nicht mehr so ausgeprägt gibt, dass es so viele Baujachten gibt. Oder stimmst du mir da nicht zu?
Doch, stimme dir zu, leider, weil die Baujagd ist eine der tollsten Jagden, wo es gibt. Und sie erfordert einen richtig guten Hund, sie erfordert zuverlässige und gute und disziplinierte Jäger und sie macht richtig Spaß. Es hat sich halt, damals zu der Zeit, hat es in meiner Ecke drunten noch kein Schwarzwild gegeben. Somit war natürlich die jagdliche Auslastung bei Weiben nicht so hoch wie jetzt mit Schwarzwild. Wir sind halt auf der Rehwildjagd gegangen, Niederwild war bei uns willkommene Sache und wir haben sie auch genutzt und somit war die Raubwildbejagung wichtig. Wenn du einen guten Bauhund gehabt hast, durch das, dass ich Zimmermann gelernt habe, habe ich natürlich immer schlecht Wetter gehabt. Das hat geheißen meistens Januar, Februar, wenig Arbeit, also Winterzeit. Ich war mindestens auf, jedes Jahr habe ich so zwischen 70 und 100 Füchse gesprengt.
Also mit. Das ist auf jeden Fall eine absolute Hausnummer.
Ja, aber es war dann relativ schnell Schluss. Also wo dann das Schwarzwild gekommen ist, waren die Reviere. Vorher bist du angerufen worden zum Kommen mit den Hunden, um die Fuchsbejagung durchzuführen. Sobald das Schwarzwild da war, war es rum mit Baujagd, weil die wollten in ihre Reviere Ruhe haben. Die wollten dann die Einstände vom Schwarzwild rein. Und die Fuchsjagd ist eigentlich im Prinzip zum Erliegen gekommen.
Heute ist das, glaube ich, dann wieder andersrum. Ich glaube, da würde man eher sagen, eine Fuchsjacht ist mehr besonders als eine Schwarzwildjacht. Aber ja, ich glaube, das ist, wir haben da so oft drüber diskutiert. Es gibt die Jagd, die wir hier machen und in Deutschland, die ist so extrem facettenreich. Es gibt Leute, die haben an dem einen mehr Spaß und an dem anderen nicht. Aber wie ist das bei dir? Was ist so deine Passion, wenn du jetzt sagst, in Deutschland zur Jagd?
Ja, grundsätzlich die Arbeit mit den Hunden. Also im Prinzip die ganze Jagd. Für mich ist jetzt Jagd, ich habe gehört in deinem Podcast, du sagst oft, das ist ein Hobby. Bei mir ist eigentlich, ich möchte fast sagen, nicht bloß ein Hobby, bei mir ist eine Lebenseinstellung. Also es gibt keinen Tag, wo nicht mit Jagd zu tun hat, also nicht vielleicht mit der praktischen Jagdausübung, aber einen Tag, ohne dass ich mit Jagd konfrontiert werde, das gibt es eigentlich nicht. Also das geht von der Wildbrettverkauf über Revierpflege, Hege, sämtliche Jagdarten. Ich bin da eigentlich allem aufgeschlossen, aber für mich zur richtig tolle Jagd gehört natürlich auch die Arbeit mit den Hunden. Das ist mir ganz wichtig. Also ohne Hunde, die letzten 35 Jahre gab es keinen Tag ohne Hund. Und natürlich ist auch so, auch Jagdreisen sind für mich ein wichtiger Punkt. Weil ich sage jetzt mal, nicht um das, nicht nur das Erlebnis willen, sondern auch um den Horizont zum Erweitern, um anderes zu sehen.
Wir haben ja, ich habe dich ja am Anfang vorgestellt mit Mayoma-Safaris. Mhm. Vielleicht könntest du da einfach mal drauf eingehen. Hört sich afrikanisch an, ist es auch.
Ist auch, ja.
Wie bist du da hingekommen und wie hat das Ganze angefangen?
Wie ich da hinkommen bin? Das war eigentlich so auch nicht geplant. Also meine jagdliche Heimat war eigentlich Deutschland, Europa. Habe eigentlich auch die ganzen europäischen Länder bereist zum Jagen. Hinkommen bin ich nach Südafrika durch meine Eltern. Die haben sich da zur Rente, haben sich meine Eltern unten eine Farm gekauft. Und dann war ich natürlich gezwungen, Afrika zu besuchen und habe es auch Gott sei Dank getan, weil es ist, geht wahrscheinlich wie viele andere auch. Du gehst einmal nach Afrika und das Land erschlägt dich. Also mit seiner Vielseitigkeit, mit der Menge an Wildern, der Weite, der Natur. Also ja, den Afrika-Virus gibt es wirklich.
Ich habe gestern, das ganz witzigerweise, das hat jetzt nicht direkt was mit Jagen zu tun, aber ich folge so einem YouTuber, der macht so Hotel-Reviews und so Reise-Reviews und der war in einer Lodge im Krüger Nationalpark und ich fand das ganz witzig, weil der hat die Lodge über den, sagen wir mal, Top-Hotels auf der Welt gerankt, weil ihn das so erschlagen hat, weil da die ist dann ist ein Niala, das ist zu ihm praktisch und ein Impala ist ans Fenster dran gekommen und haben direkt 2 Meter darunter gegessen. Und ich finde das so interessant, weil ich höre auch immer wieder Leute, die sagen, ja, nee, eine Afrika-Reise wollen wir nicht machen und das soll damit, also jagdlich will ich damit nichts zu tun haben. Aber wenn die Leute, glaube ich, wirklich einmal da waren, wie du das gerade gesagt hast, ich schwöre euch, das ist so ein Virus, was einen infiziert. Ich habe, als ich das erste Mal da war, ich habe direkt die nächste Reise gebucht. Also es war, ja, und es hat nicht mehr aufgehört seitdem.
Ja, ist nicht untypisch.
Ja.
Obwohl natürlich schon viele noch in Deutschland, sage ich mal, der Afrika-Jagd, also auch Jäger, negativ gegenüber eingestellt sind, was ich zwar nicht verstehe. Aber es ist, wie du sagst, du gehst einmal runter, die Vielseitigkeit oder die Menge an verschiedenen Wildarten, die Weide, die Landschaft, das Licht. Also ich sage immer, Afrika ist sehr intensiv, positiv, aber auch negativ. Das muss man auch dazu sagen. Aber das Positive überwiegt. Also was du da kriegst in dem Land, das ist Wahnsinn.
Wo seid ihr da? Wo seid ihr da genau? Also wo ist die Farm? Was macht Mayoma Safaris genau?
Wir sind hauptsächlich in der Nähe von der Stadt Siras, die befindet sich in der Provinz Nordwest, also die liegt unterhalb vom Limpopo. Wir jagen im Buschland, also Übergangsgebiet Buschland zu Grasland und auch im Grasland. Was Mayoma Safari bietet, ist im Prinzip, wir versuchen deutschen Jäger oder aus dem deutschsprachigen Raum die Jagd in Südafrika näher zu bringen. Also durch das, dass ich das Land recht gut kenne, kann ich die ganze Organisation gut betreiben. Und wir möchten in der Leila erzeugen, dass auch zum normalen Geld, sage ich jetzt mal, in Südafrika ordentlich gejagt wird.
Was gehört für dich bei so einer Reise oder was ist das Wichtigste für so eine Reise, was Kunden dort erleben sollten? Also was denkst du, ist sagen wir mal, das, was du vermitteln möchtest?
Was ich vermitteln möchte? Wir arbeiten ja nur mit den lokalen Jägern und mit den Mitarbeitern von dort zusammen. Also erstens mal, die Menschen dort sollen sie kennenlernen, die Herzlichkeit, die Freundlichkeit, das Land sollen sie kennenlernen, viele Wildarten sollen sie kennenlernen, eben viele dann noch vielleicht noch einen Tagesausflug nahegelegenen Pilans Nationalpark zu machen. Das sind so die Punkte, wo sie erleben sollen.
Ich denke auch, das Ganze ist auch immer ein bisschen mit Sofort-Urteilen belastet, gerade auch Südafrika, von der Kriminalität her. Ich bin dabei ehrlich, wir waren ja jetzt auch vor knapp 6 Wochen da und alle Leute, die da waren, waren wirklich extrem herzlich. Natürlich, du möchtest jetzt nicht vielleicht in der Nacht irgendwo in der Großstadt da ausgesetzt werden, das ist jetzt aber in Berlin oder in München oder in Frankfurt auch genau das Gleiche. Aber trotzdem ist, sagen wir auch von der Lokalbevölkerung, ist es, und von den Einheimischen ist es auch so, dass die einen da sehr, sehr gerne entgegennehmen und auch gerne mit den Leuten kommunizieren. Und ich finde das so cool, weil wir haben jetzt bei der letzten Reise uns dann auch mit einem Zulu da angefreundet, der dann auch die ganze Zeit mit war bei uns, und das hat einfach total Spaß gemacht, weil die Leute auch einfach mega in Ordnung sind. Ja,
das kann ich nur bestätigen. Also es ist so, es ist wie bei uns, also es gibt Hotspots in Südafrika, die sind wirklich gefährlich, und es gibt so gewisse Regeln, wo man halt einhalten sollte. Aber jetzt sage ich mal, wenn du draußen bist auf der Farm oder so, da gibt es eigentlich gar keine.
Wie funktioniert das, sagen wir mal, bei euch? Also wie ist der Prozess vom Buchen? Bindet man sich da an dich? Wie läuft so eine Safari ab? Wie lange geht sowas? Was kann man jagen? Ich glaube, das ist eine gute Frage.
Also wir gehen da sehr speziell auf den Kunden ein. Also klar, ein Business, der wo Interesse hat an einer Jagd in Südafrika bei uns, der kann sich mit mir in Verbindung setzen. Und bevor es eigentlich zu dem Punkt Buchen kommt, werden einige Gespräche stattfinden. Also es werden viele Fragen vom Kunden geklärt. Also der darf mich löchern bis zum geht nicht mehr. Werde ihm auch Empfehlungen geben. Will natürlich von ihm auch wissen, was er erleben will. Weil wir möchten eigentlich, also der Kunde kommt zu uns und wir möchten ihm das bieten, was er sich, sag ich mal, vorstellt. Wir werden ihm aber auch ganz klar sagen, was nicht geht oder wie was geht. Und je nachdem, was der Kunde eben sich wünscht, kann man das so gestalten, wie er will. Also wir haben von Einzeljägern, die wo nur jagen gehen wollen. Wir haben Pärchen, die wo, sag ich mal, jagen wollen und dann noch Safari machen ins Okavango-Delta oder Safari in Pilansberge, Sun City oder sonstiges. Wir haben aber auch Familien da. Wir kriegen jetzt nächstes Jahr kommen 2 Familien. Das sind 2 Jäger, 2 Frauen, 4 Kinder, und für die machen wir ein komplettes Programm. Also das sind 5 Tage Jagd und der Rest geht's dann Botswana, Okavango Delta oder Pilansberge, so wie der Kunde das wünscht.
Ich glaube, oder vielleicht gehst du mal darauf ein, sagen wir mal so, für die Leute, die sich sowas anhören, die noch nie Afrika gemacht haben, was sollte man bei der ersten Safari, wie sollte sowas ablaufen und wie sollte man das machen? Weil natürlich manche kommen auch, ich kriege das ja auch immer wieder mit, dass sie da mit so einer riesigen Liste ankommen und dann sagen, okay, ich möchte jetzt hier in, weiß ich nicht, 10 Tagen 15 Tiere bejagen. Also gibt's auch, ich weiß das, aber es gibt auch welche, die sagen, man möchte 2 Tiere machen oder man möchte sich überhaupt erstmal mit dem Ganzen anfreunden. Was denkst du, ist so der richtige Weg, um das Ganze zu machen?
Also gerade speziell, wenn ich Kunden habe, die wohl zuerst einmal nach Südafrika gehen, dann finden da auch mehrere Gespräche statt, auch mit ganzen Gruppen. Ich fahre dann auch zum deutschen DNA und spricht das mit denen durch und gebe meine Empfehlungen. Es ist auch so, wenn ich weiß, die gehen das erste Mal nach Südafrika, wir begleiten die Reisen, ja. Dann ist das im Prinzip der erste Tag, also wo der Probeschuss stattfindet, die erste Tour jagen wir eigentlich gar nicht. Also das ist mehr mal für die Leute, dass sie ein Verständnis kriegen. Ihnen werden die Wildarten vorgestellt, die wo man sieht. Wird ihnen erklärt, was wir vorhaben, wie wir jagen. Also wir zum Beispiel, wir laufen viel. Also bei uns wird normalerweise nicht vom Buggy aus geschossen. Das wäre ein Kunde, der wo schlecht zu Fuß wäre und sich das unbedingt wünschen hätte. Wir haben das eigentlich darunter so hergerichtet, dass es speziell für die Kunden aus dem deutschsprachigen Raum, also zu denen ihre Jagdgepflogenheiten auch passt. Und bei denen, wo das erste Mal da sind, dann nehmen wir uns auch die Zeit und stellen denen die Wildarten vor. Wir nehmen uns auch die Zeit und gucken uns das mit denen an, dass sie die Unterschiede sehen von den Qualitäten oder von den Altersklassen bei den Springböcke, Impalas und so weiter und so fort.
Ich glaube, das ist nämlich auch, ganz wichtig. Wir haben immer wieder, dass wenn ich, sag mal, wenn ich bei Leuten mit dabei bin, die sich dann, glaube ich, auch vorher was vorgenommen haben, bestimmte Wildarten zu bejagen, die dann erstens vielleicht nicht auf der Farm direkt sind, sondern weiter, weil die sich auch nicht, also weil es nicht vielleicht gut genug kommuniziert wurde. Und dann denke ich auch immer, dass die Erwartungshaltung vielleicht auch so sein sollte, dass man sich, glaube ich, erstmal sowieso überraschen lässt von dem, was dann kommt. Ich glaube, wenn man jetzt direkt am Anfang sagt, vor 6 Wochen war einer dabei, der hatte wirklich eine Liste mit 20 Tieren, die er dann bejagen wollte, wo ich dann zu ihm gesagt habe, so, ja, kannst du machen, aber vielleicht schaltest du erstmal einen Gang runter, weil du willst auch vielleicht die nächsten 20 Jahre noch nach Afrika kommen. Das ist ja auch nochmal so eine Sache.
Ja klar, ich meine, das ist wie bei der Jagd bei uns, wenn einer Jungen einen Jagdschein hat, dann geht er zuerst einmal raus zum Jagen, schießt Füchse, Rehe und so weiter und so fort. Und desto länger man jagt, desto größer werden manchmal vielleicht der Wunsch, gewisse Wildarten speziell zum Bejagen. Aber genau das würde ich aber auch für Südafrika oder für Afrika allgemein empfehlen. Ja. Ich würde zuerst mit den gängigen Wildarten anfangen, mir ein Gefühl für Afrika gerben lassen. Und dann sieht man ja auch, wenn man einmal unter war, schon vielleicht von gewissen Wildarten, wo es problematisch wird zum Bejagen oder sonst was. Ich meine, wenn ein dementsprechender Kudu-Jager willst, in dementsprechend ein bestimmtes Gebiet, dann ist das nicht so, dass du rausfährst und den hast du. Und am Buschbock, also ich will schon seit, oh, das ist eigentlich den, wo ich unbedingt erlegen will. Okay, der muss auch eine bestimmte Qualität haben.
Ich habe auch noch keinen. Ich habe auch noch, also bin auch noch nicht dazu gekommen.
Und glaub mir, ich habe schon viel probiert und viele Stunden, aber gesehen ja, aber erlegt nein. Wäre vielleicht gegangen nachts bei Licht, aber nee, ich will den Pirschen, ich will in der Dämmerung oder in der Früh schießen, also nachts nicht. Aber ich habe jetzt, sage ich mal, und ich habe gewiss schon ein paar Wochen darauf verwendet, ich habe noch keinen erlegt, der wo dem passen würde.
Ich finde das auch so schön, zum Beispiel war bei mir auf der Liste, als ich das erste Mal da war, war ein Karakal drauf und ich habe, glaube ich, fünf Jahre später den ersten Karakal gesehen und der ist über den Weg gelaufen, während wir mit einem anderen Gast am Pirschen waren.
Ja. Ja, aber das ist manchmal so. Wir haben jetzt letztens einen Gast runter, der beim Rückfahren rein, ich glaube, der war noch keine 24 Stunden in Südafrika, hat er seinen Karakal erlegt gehabt. Das ist normalerweise nicht möglich. Aber manchmal spielt halt Diana so, dass das halt dann gerade herläuft und er hat halt das Glück und hat es mitgenommen. Also ich habe da weitaus länger gebraucht von meinem ersten Karakal.
Deswegen ist das auch immer, so eine Sache. Was ist wichtig, sagen wir mal, was empfiehlst du auch gerade, was Equipment angeht, was man mitbringen sollte, was man nicht mitbringen sollte, eigene Waffen, ja oder nein und vielleicht auch welches Kaliber und was für Gläser man bei dem Ganzen, weil ich habe jetzt auch immer wieder Leute gesehen, die dann, weiß ich nicht, 10x56 oder 8x56 Gläser, die dann, weiß ich nicht, 3 Kilo wiegen, Uraltgläser, alles cool, aber ich glaube, da mit dem Pirschen zu gehen, ist jetzt auch nicht so der Hit.
Nein, ist es auch nicht. Also, sag ich mal, die Kaliber, also sag mal, eigene Waffe, ja, würde ich empfehlen. Es ist, wenn man sich die richtige Fluggesellschaft raussucht, auch nicht unbedingt ein Problem, eine Waffe nach Südafrika zu bringen und auch günstig nach Südafrika zu bringen. Also das funktioniert mittlerweile recht gut. Ein Kaliber ist so eine Sache, ich schieße meistens die 308, die reicht eigentlich für fast alles. Also My Plains Game reden wir jetzt, geht aber eigentlich alles, was wir hier auch verwenden. 308, 3006, 8x57, ist alles passend für das Plains Game. Wenn es auf stärkere Wildarten geht, mei, wissen wir, da brauchen wir, gerade wenn es in Dangerous Game geht, also Büffel oder sonst was, da ist die 375, sage ich mal, das kleinste Kaliber, wo von unten zulässig ist. Ich meine, da könnte man sich eine Leihwaffe nehmen, wir haben auch unter gute Waffe, wir haben ja auch immer, ich habe auch immer meine dabei. Also man kann sich auch leihen, aber ich empfehle eigentlich jedem, wenn er da, sage ich mal, keine große Bedenken hat oder das kein Problem hat, das mit zum Schleifer seine eigene Waffe mitzunehmen. Und was halt noch wichtig ist ein leichtes Pirschglas. Also jetzt nicht unbedingt das große Nachtglas, aber ein leichtes Pirschglas wäre sehr empfehlenswert. Weil man halt auch beim Pirscher viel sieht. Also und wir nehmen uns auch die Zeit, dass unser Kunde das Wild beobachten kann. Also bloß alles an allem vorbeispringen, ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Geschichte.
Nein, die Sache ist ja auch, man möchte sich auch mit dem Ganzen beschäftigen. Dann hat man ja auch vielleicht einen Fotoapparat dabei, möchte genau. Ja noch ein paar Bilder da machen. Ich würde tatsächlich noch mal einmal auf diese Kaliber-Diskussion eingehen, wenn das für dich in Ordnung ist. Ja, ich finde zum Beispiel, das ist mir jetzt auch immer wieder aufgefallen und haben wir auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir das so besprochen haben, schon mal in einem Podcast, aber mir ist ganz wichtig, dass wenn die Leute nach Afrika fahren, dass man sich wirklich vorher auch mal überlegt, was ist so das maximale Kaliber, gerade für Dangerous Game, was man überhaupt führen kann, weil viele kommen dann auf die Idee und kaufen sich dann eine 500 Jeffrey oder eine 470 Nitro Express oder eine Weatherby oder sonstiges und da ist es besser, man hat zum Beispiel eine 375 mit einem Schalldämpfer drauf und einem Magnaport und schießt die präzise, anstatt dass man bei einer 500 muckt. Und ich glaube, dieses Thema Mucken, das muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, das passiert mir auch und ich schieß eigentlich nur, sagen wir mal, alles ab mit einer 4 vorne. Ich bin dann so, dass ich dann auch letztes Mal, wir waren bei Scheirings, wo ich dann mit der 375 irgendwie angefangen habe zu mucken, wo ich mir dann auch gedacht habe, so, okay, was ist da jetzt los? Musste mich dann wirklich konzentrieren. Der Stefan hat dann gesagt, Max, was wird das jetzt hier für ein Ding? Ja, das ist ganz wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Der präzise Schuss ist wichtiger als ein großes Kaliber und das schlecht zu schießen, oder?
Ja, da, Ist vollkommen richtig. Also ja. Sag ich jetzt mal, ich persönlich schieße mit der 375 viel. Ich mag sie auch gern, ich schieße sie auch gern. Und der präzise Schuss ist auch wichtig. Eigentlich das richtig große Kaliber ist meistens für den PH wichtig.
Genau.
Weil er eigentlich im Prinzip den zweiten Schuss, wenn es eng wird, abgibt. Und da brauchst du halt nochmal einen gewissen Punkt mehr an Stoppwirkung. Also die PH, die wo die zweite Waffe führen oder der zweite Schuss dann abbringen, falls es eng wird, die gehen nicht mit der 375. Die wollen schon die 470er oder die 500er haben, dass die ja dementsprechend eine Stoppwirkung noch kriegen. Es kommt auch darauf an, was man jagt. Muss man dazu sagen. Aber die 375, sag ich mal, reicht. Bei einem guten Schuss.
So, gestern zum Beispiel hatte ich bei einem Anbieter gesehen, da hatten die zum Beispiel den Vergleich auch mal gemacht als PH-Waffe, ob man dann mittlerweile jetzt Solids schießt oder ob man zum Beispiel den zweiten Schuss bei einem Jäger dann als Solid. Aber ich glaube, dass die Munition sich auch so dermaßen verändert hat in den letzten Jahren, sodass die Softnose mittlerweile so gut sind, dass man damit auch tatsächlich durchs Unterholz schießen kann und die kommen auch immer noch an und haben auch immer noch eine gute Wirkung.
Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Das ist ja aber bei den kleinen Kaliber auch. Ich habe ja gesagt, ich schieße 308.
Ja.
Also ich glaube, die 308 ist bei mir in dem Fall passend, weil ich auch das dementsprechende Geschoss habe im Blitzgame. Wenn du da zu weiches Geschoss hast, dann bringt dir das da nichts. Also ich schieße ein relativ hartes Geschoss, passt es.
Es ist ja auch zum Beispiel 243, ist ja auch ein Kaliber, was relativ oft benutzt wird, auch gerade in den USA. Und wenn man das vergleicht, was die Tiere dort wiegen, auch ein Whitetail oder ein Elk, wo es auch mitgeschossen wird, muss man auch einfach sagen, es kommt wirklich am Ende des Tages auf den Schützen an und wo der Schuss ist. Es kommt nicht drauf an, also wenn man mir ist es einfach nur wichtig, das mal zu sagen, weil wir jedes Mal irgendwo Leute dabei haben, die sich dann ein Gewehr kaufen, was sie nicht handeln können. Ja.
Nee, darum sage ich, die sollten ihr eigenes Gewehr nehmen und normalerweise die Kaliber, wo wir hier verwenden, die reichen für Planes.
Geben völlig immer aus.
Also das, wo wir, sage ich mal, das Geschoss, wo bei uns vorgeschrieben ist, ab Schwarzwald, also die 6,5 mm Durchmesser, da aufwärts, passt für Planes Game.
Ich finde das relativ spannend. Ich hatte bei euch bei Instagram ja auch geguckt, wo ihr die Safaris anbietet. Da war ja Südafrika, Simbabwe, Botswana steht bei euch. Vielleicht könntest du oder
Botswana und Namibia.
Okay, sorry, dann Botswana, Namibia. Vielleicht könntest du da auch nochmal drauf eingehen, weil das ja auch, ich finde, das ist immer so eine, wie soll ich das sagen, so eine Sympathiefrage. Die meisten Leute, die sagen dann, okay, die finden dich cool und die werden dann auch mit dir in Kontakt treten, weil das ja auch immer so ist, okay, den Typen, den finde ich gut. So funktioniert es ja auch auf der Messe.
Ja, klar.
Da sagst du den nicht, den ja und dann unterhältst du dich ja mit jemandem. Deswegen erzähl da ruhig mal weiter, was ihr sonst noch macht.
Also wir haben Kontakte nach Botswana, wo wir unsere Jagde organisieren können, aber die fragen wir speziell bei Kundenwunsch auch. Und im Cabrivi-Ober habe ich einen PH, mit dem wo ich zusammenarbeite und mit dem zusammen die Arbeiten mache, also im Bad Water Nationalpark.
Mhm.
Mit dem arbeiten wir in Namibia zusammen. Ich meine, man muss grundsätzlich sagen, es ist ganz klar für einen Afrika-Jäger, mir ist es klar, dass der, wenn der nach Afrika geht, der wird keine fünfmal zu mir kommen. Afrika ist so groß, ich meine, Südafrika allein hat 4 verschiedene Klimazonen zum Jagen. Also, und ich habe auch vollstes Verständnis dazu, das ist mir bekannt durch meine Reisen, man will auch mal was anderes sehen. Und das sind halt das, wo wir den Kunden dann bieten wollen. Also wenn sie weitere Informationen wollen, sie möchten mal nach Botswana oder nach Namibia und da vernünftige Jagden kennenlernen, dann können wir das, sage ich mal, in dem Stil, wo wir auch machen, auch den Kunden dort auch bieten. Das kennen wir. Es ist aber halt immer so, man muss sich das im Klar sein. Darum sage ich immer, weil die sagen, viele haben zu mir schon gesagt, du hast da ja viel Konkurrenz. Dann sage ich, nö, ich habe keine Konkurrenz. Also ich sehe auch keinen als Konkurrenz. Also ich sehe Carlo Engelbrecht nicht als meine Konkurrenz, weil er ist ein KwaZulu-Natal, das ist ein ganz anderes Gebiet. Und ich meine, jetzt sind wir in dem kleinen Deutschland. Ich jage von Brandenburg bis nach Südtirol von der Berge und zwar nicht bloß, sondern auch immer die Landschaft. Ich möchte was anderes erleben. Und ich glaube, so sind ja viele Jagdgäste oder Jagdreisende ja auch. Da geht es ja nicht bloß allein um Wild zum Erlegen, sondern sie möchten ja auch das Umfeld sehen, die Landschaft. Gebiete.
Und die Geschichte dahinter her auch wissen. Also das ist ja so facettenreich. Deswegen, wir haben ja viele Folgen hier auch mit dem Podcast mit Afrika und ich denke auch, dass dieses Thema, dass das immer mehr im Kommen ist, auch gerade, ich sage das jetzt auch mal ganz ehrlich, weil die Jagdsafaris auch in einem gewissen Teil auch günstiger werden und es ein bisschen so mehr zugänglich wird, sodass man sich das auch leisten kann. Früher war das ja wirklich so, jetzt unterbrich mich, wenn ich da was Falsches sage, aber dass die Jagden gerade zum Beispiel jetzt in, was man gehört hat, in Tansania, im Caprivi, in Uganda, dass das auch sehr, 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 sehr viel, was man dort für so eine Jagd ausgeben musste. Aber Südafrika und Namibia sind ja zum Beispiel davon wesentlich günstiger, bieten aber genauso guten Service oder das, was dahinter ist, an.
Ja, man darf die Jagd da aber so direkt nicht aus dem Geld vergleichen.
Ja, das stimmt.
Das wäre falsch. Also ja. Eine Jagd im Caprivi, im Badwata Nationalpark, das ist halt was komplett anderes, ein viel größerer Aufwand.
Ja.
Ich meine, man muss sagen, wir haben jetzt auf der Farm, wo wir jagen, wir haben unsere Lodge fertig, die steht da, die kann benutzt werden. Das ganze, der Kühlraum ist da, das ganze Know-how ist da. Das meiste von dem Gebiet ist befahrbar. Also nicht so wie bei uns. Es sind schon noch Wildnisecken drin, aber sie sind so erschlossen, dass wir Jäger kennen. Logischerweise, wenn du das Ganze hast, kostet natürlich eine Jagd auch dementsprechend günstiger Obbieder.
Ja.
Und man darf ja auch nicht vergessen, der Wildbestand in Südafrika hat sich ja durch das, dass der Jagdtourismus begonnen hat, der hat sich ja enorm erhöht. Also früher waren auf den Farmer zum Teil Rinder gestanden, heute stehen Wildtiere drauf, weil sie jetzt einen Wert haben. Somit können sie genutzt werden. Logischerweise, wenn dann eine gewisse Menge an Wild da ist, wird der Preis günstiger. Das ist ganz normal.
Und das Ganze ist ja auch so, dass die Farmen, die auch die, sagen wir, die Möglichkeit haben, ihre eigenen Bestände ja auch züchten und das Ganze dann, oder beziehungsweise du hast ja nicht züchten, aber du hast ja dann Herden, die ja auch dann wieder nachproduzieren. Wenn du mit dem ganzen Wildbestand vernünftig und nachhaltig umgehst, hast du ja praktisch keinen Verlust, sondern hast ja ein Plus, was du theoretisch gesehen am Ende des Jahres da rausnimmst aus einem Wildbestand.
Ja, das ist wie bei uns. Ja. Im Prinzip dasselbe, der hat einen gewissen Bestand auf seiner Farm und normalerweise, wenn die Farm groß genug ist und der Bestand dementsprechend ist, hat er jedes Jahr einen Zuwachs. Also er könnte im Prinzip genauso einen Abschlussplan machen wie bei uns und das wird da auch so ähnlich stattfinden. Und es findet auch so statt. Also klar, logischerweise auf der Farm, wo wir jagen, wir haben Gnus, wir haben Zebras, wir haben Impalas, alles was das Blessböcke, ja, das sind die Abschusszahlen, sind eigentlich festgelegt. Und das meiste wird natürlich nicht mit Jagdgäste erlegt, muss man auch ganz klar sagen, sondern das meiste wird zur Fleischjagd dann, sage ich mal, als Fleisch geschossen.
Finde ich interessant. Sag doch mal bitte, was für Trophäen werden dort erlegt? Also worum geht es? Also welche Altersgruppen zum Beispiel?
Was wir für Altersgruppen jagen? Also wir jagen logischerweise, wenn wir auf Trophäenjagd gehen, reife Trophäen.
Ja.
Was bei der Fleischjagd wieder ganz anders aussieht. Da probieren wir selektiv rauszunehmen und natürlich kommen wir auch an den Punkt noch, wenn die Masse zu groß ist, dann geht es am Schluss nicht bloß über das Selektive, sondern dann wird auch, sag ich mal, das Fleisch entnommen. Aber im Prinzip ist es so von uns das Ziel, dass wir starke alte Trophäen Obbieter kennen. Bei manchen Wildarten mehr, bei manchen weniger, logischerweise, weil der Bestand unterschiedlich ist. Und auf den Grundsatz jagen wir.
Ist auch das, sagen wir, das Wichtige. Wir haben ja auch immer wieder dass es Leute gibt, die dann auch sagen, okay, wir müssen nur die stärkste Trophäe schießen, aber vielleicht ist auch die stärkste Trophäe noch die noch in einem Reproduktion, in der Reproduktion richtig wichtig ist. Deswegen sind die, sagen wir mal, die, wie du es gerade gesagt hast, diese Reife, die man da anspricht. Ich glaube, das ist auch einer der wichtigsten Punkte dann. Auch für die meisten und ich glaube gerade auch für die deutschen Jäger, also das Wichtigste.
Ja, klar. Ich meine, ich weiß es nicht, ob ich jetzt da falsch liege, vielleicht korrigierst du mich mal. Beim deutschen Jäger habe ich manchmal das Gefühl, es geht nicht unbedingt darum, um die viele Inches. Es geht darum, dass die Trophäe alt ist und um das Erlebnis, wie er zu der Trophäe kommt.
Ja.
Ich meine, mir geht es ja auch so. Wenn ich jetzt, sage ich jetzt mal, aus dem Auto ausgestiegen bin und den 400 Gramm Bock nach 5 Meter erlegen kann, klar, tolle Trophäe, hängt an der Wand. Aber der hat mich nicht so viel Schweiß gekostet wie mancher Jährling, der wo bei mir im Kopf drin mehr ausgelöst hat. Und so habe ich das Gefühl da unten auch. Also wir haben alte, reife Trophäen, manche auch wirklich sehr, sehr starke, aber wir haben auch alte Trophäen, wie es bei uns auch ist, mit dem Rehbock, sage ich jetzt mal, sehr alt, aber nicht kapital.
Ich glaube, das ist auch eine wichtige Sache, weil das, weil doch da so eine Umstimmung drin ist. In Namibia wurde das ja jetzt auch gemacht, dass, sagen wir, bei der NAFA auch die Trophäenbewertung da extra Punkte bekommt, wenn die Trophäe alt ist. Mhm. Ich denke, dass das auch immer mehr im Kommen ist und dass die Europäer da aber auch sehr am Vorwirken sind. Aber wir hatten jetzt auch eine Gruppe von Amerikanern zum Beispiel im gleichen Camp mit dabei. Und die haben da auch schon so einen Umschwung gehabt von dem Gedanken, wie die Trophäe auszusehen hat. Bei denen ist es aber auch so, muss man ja auch einfach ehrlich sagen, die werden ja auch gar nicht so geschult, wie wir das zum Beispiel haben. Wir haben, entweder macht man den Jagdschein hier an der Jagdschule innerhalb von 3 Wochen und du kriegst einen kompletten, alles eingeflößt, was es gibt, oder du machst es halt über ein Jahr und du hast ja einen ganz anderen, sagen wir mal, ganz anderen Status, der dahinter steht und auch ein ganz anderes Wissen als die meisten anderen Länder, die das nicht haben.
Ja. Stimmt. Das wird da unten in Südafrika, also jetzt speziell da, wo ich bin, gern gesehen. Also man merkt schon, dass die Jäger aus dem deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich, dass die sehr gut ausgebildet sind an der Waffe. Also das kennen die von Jagdgästen aus anderen Ländern nicht so. Die gehen mit ihrer Waffe zum Deutschen fahrlässig um. Man merkt auf jeden Fall, die Jäger, die jetzt gerade angesprochen haben aus dem deutschsprachigen Raum, die sind da unter gern gesehen, weil die wissen schon, die haben eine vernünftige Grundausbildung. Klar, die kennen sich mit dem Bild da unten nicht aus, aber sag ich mal, die Grundpunkte wie Sicherheit an der Waffe, die sind alle schon gegeben.
Wir hatten ja auch so über das Thema im Vorhinein so ein bisschen auch über den SCI gesprochen. Du hattest ja auch gesagt, dass du da mitmachen wolltest. Finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass wir da auch, sagen wir mal, Deutsche, die im Ausland natürlich auch zu tun haben, dann damit mithaben, weil wir natürlich auch versuchen, da, sagen wir mal, einen Impact zu schaffen für die Industrie. Kann ich dich einfach mal so fragen, so einfach, wie ist das, sag mal, dein Gedanke über den SCI gewesen und was wusstest du bisher darüber? Weil das, glaube ich, auch für die Leute, die zuhören, ist der Safari Club International oder Safari Club International, ist es ja auch so ein bisschen Neuland in Europa. Deswegen da einfach mal deine Meinung zu dem Ganzen und wie du dazu stehst.
Also der SCI ist mir schon sehr lange bekannt. Ich meine, wie gesagt, ich glaube, den kenne ich auch schon seit 30 Jahren. Natürlich hatte ich keinen Zugang dazu. Für mich war das im Prinzip was Amerikanisches. Wenn ich da was drüber gelesen habe oder über die Shows und über ihre Auktionen, wo sie gehabt haben, war das für mich eigentlich immer der Punkt, sage ich mal, das ist für mich weit weg und auch nicht meine Liga, muss ich dazu sagen. Was sie machen, ihre Punkte wie über die Jagd fördern, in gewisse Punkte, das Nachhaltige befürworten und dass ein gesunder Wildbestand da ist und ihre Projekte, wo sie unterstützen, finde ich mega. Bloß natürlich hatte ich bis dato keinen Zugang. Darum bin ich eigentlich auch ganz froh. Darum habe ich mich auch mit dir in Verbindung gesetzt, dass es jetzt ein German Chapter gibt, ja. Da wo man dann auch einen Zugang dazu hat. Also darum wäre ich auch Mitglied wäre im SCI.
Finde ich natürlich super toll und deswegen ist es auch was Besonderes, natürlich dann auch unsere Mitglieder oder also unsere zukünftigen Mitglieder bei uns hier in dem Podcast sitzen zu haben, weil wir das Ganze natürlich auch da fördern wollen. Natürlich auch an alle Zuhörer. Ihr könnt auch gerne bei uns Mitglied werden. Da gibt es auch noch mehrere News, die in den nächsten Wochen rauskommen. Ich habe das ja schon mal gesagt, Webseite müsste dann, glaube ich, mit dem Podcast fertig sein, sodass es das auch Möglichkeiten gibt, sich da anzumelden. Aber ja, wir versuchen hier natürlich eine Community zu schaffen, die auch für den internationalen Artenerhalt steht und auch für die internationale Jagd. Und ich glaube, das ist da gerade auch mit dem, was du anbietest, natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
Mit Sicherheit, ja.
Ich finde das ganz cool, dieses Gespräch mit dir, weil das so facettenreich ist. Wir haben ja eigentlich vom Jagdhund in Deutschland, bei der Baujagd bis hin zur Großwildjagd in Südafrika oder auch oder im südlichen Teil des Afrikas, hast du ja eigentlich alles mit dabei. Aber was ist so für dich der wichtigste Punkt? Also was ist das, wo du sagst, okay, bist du lieber in Afrika oder bist du lieber in Deutschland am Jagen?
Boah, das ist jetzt eine Frage, gell? Jetzt hast du mich erwischt. Das kann ich dir gar nicht beantworten. Also Afrika ist Sehnsucht. Das ist, ja, ich bin beides, glaube ich. Ich bin beide Punkte zu Hause. Afrika ist ein Traum, genieße ich. Ich liebe die Weide, ich liebe die Ruhe. Das wäre vielleicht, wenn mir das jetzt gefragt hättest, vor 20 Jahren anders gewesen. Da hätte ich gesagt, ich bin ein junger Kerl, ich wollte nach Indien, ich wollte nach Russland, ich wollte dahin. Mittlerweile ist es schon so, dass ich jetzt, sage ich mal, die Jagd in Afrika ja mindestens der gleichen Stellenwert hat wie hier. Ich bin ja auch hier Revierpächter. Muss allerdings sagen, natürlich, ich habe ja die ganze Änderung der Jagd die letzten 35 Jahre auch mitgekriegt. Es gab viele Veränderungen, viele neue Vorschriften, viele neue Arten, wie wir auf die Jagd gehen, habe ich mitgekriegt. Da unten bin ich halt wieder freier, muss ich dazu sagen. Also ja, beides passt. Also ich liebe beides. Ich gehe gerne in meinem Revier zum Jagen. Ich liebe das Schwarzwild. Ich gehe auch gerne auf die Hirschsprunft. Aber jetzt sage ich mal ganz ehrlich, ein Kudu in Südafrika hat schon was.
Dann noch eine Frage. Was denkst du, ist in Südafrika das beste Fleisch zum Essen? Weil ich finde, das ist immer so eine Sache. da hat, glaube ich, jeder eine differenzierte Meinung, aber ja, ich bin mal gespannt, was du sagst.
Das ist wieder eine Frage, wo ich wahrscheinlich, also ich persönlich favorisiere der Springbok.
Okay.
Aber bei uns ist es so, alle Kunden, wo zu uns kommen, also das Wild, wo erlegt wird, wird auch gegessen, also gegrillt. Die dürfen alles probieren, egal ob Zebra, Eland, Kudu, Impala. Da gehen die Meinungen auseinander. Also wir haben Kunden, die sagen, das Zebra war das Beste, die eine sagen, der Eland. Wie gesagt, für mich persönlich ist das Springbok.
Okay. Für mich ist es Bergzebra tatsächlich.
Zebra schmeckt schon auch richtig gut. Ja. Also ich hätte es auch nicht geglaubt, aber die Lenden von einem Zebra auf dem Grill hat was, gell?
Wenn euch das gefallen hat, was der Josef erzählt hat und ihr da natürlich gerne nach Südafrika zum Mayoma fahren würdet, wie kann man am besten mit dir in Kontakt treten?
Mayoma findet mich im Internet, auf Instagram, auf Facebook. Also Mayoma Safari findet ihr da überall. Und wenn nicht, Josef Mang findet so aus, sage ich jetzt mal auf Instagram. Es dürfte normalerweise kein Problem nicht sein, mit mir in Kontakt zu treten. Wir sind da auf der Messe in Grünau, auch in Salzburg.
Dann sehen wir uns da auch wieder.
Und vielleicht auch in Dortmund. Gucken.
Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Ich glaube, für dich ist wahrscheinlich, oder das da wo wir sind, ist glaube ich Salzburg das nächste. Könnten wir auch nochmal einen Podcast machen, könnten wir auch dann nochmal so ein paar Fragen vorbereiten oder von der Community ein paar Fragen zu dem ganzen Thema dann stellen. Hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, dass wir den Podcast heute machen konnten. Ich fand das Thema wirklich spannend. Ja, wir haben oft Afrika hier, aber ich glaube auch, dass der Andrang, man merkt es auch einfach, dass es gegeben ist, dass die Leute auch Afrika wollen. Deswegen freue ich mich, dass du das heute vorgestellt hast und bist herzlich gerne wieder eingeladen.
Sag ich vielen Dank. Vielen Dank für den Podcast. Ich wünsche dir noch viel Erfolg bei den nächsten.
Dankeschön.